Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ich möchte euch gern unsere Familienurlaubsplanung vorstellen oder verraten. Selbstverständlich ist klar, wo ich hinfahre. Ich fahre nach Griechenland. Sonne, heiß, baden. Nadja liebt das nordische Wetter, das heißt, Nadja wird dieses Jahr nach England fahren. Während ich sozusagen das warme Klima genieße, wird sie Wetter haben. Lucy fährt zu einer Städtetour nach Paris. Corin guckt sich Fußballstadien in Frankreich an. Und das Tolle ist, dass unser Urlaub von Sonntag zu Sonntag geht. Das heißt, wir werden Luisa am Kindergottesdienst abgeben hier und dann zwei Wochen später dann wieder abholen. Und jetzt hört ihr dazu und sagt, abgesehen, dass ihr es lustig findet, ja, aber das ist doch keine Familie, ja, das ist doch kein Familienurlaub, sondern das Einzige, was ihr noch macht, ist, ihr habt so denselben Nachnamen, aber jeder macht so ein bisschen das Seine eigentlich. Und ist es nicht manchmal so, wie wir auf Gemeinde gucken? Gemeinde ist eigentlich Familie. Als Gemeinde sind wir eine echte Gemeinschaft, die zusammengehören. Und ich glaube, so der eine oder andere denkt immer noch so ein bisschen, Gemeinde ist so der Ort, wo ich sonntags gelegentlich mal auftauche, gelegentlich mal nette Leute sehe, vielleicht auch mal was im Beutel liegen lasse und auch dankbar bin, dass es Gemeinde gibt, weil wo soll ich denn sonst zu Weihnachten hin? Und vielleicht komme ich ja irgendwann mal in Not, dann weiß ich, weil ich einen Ansprechpartner habe, aber uns fehlt manchmal so ein bisschen der Blick darauf, dass wir so eine eingeschworene Gemeinschaft sind und nicht nur so ein loses Konglomerat von Leuten, die sich einmal die Woche hier am Sonntag treffen. Und ich möchte mit euch heute so ein bisschen, weil das Teil unserer Predigtreihe ist, den Blick darauf werfen, wer wir als Familie, wer wir als Gemeinde sind und kurz mit euch in den Epheserbrief gehen, wo Gott auf eine wunderbare Art und Weise beschreibt, was er mit Jesus Christus gemacht hat oder durch Jesus Christus für uns gemacht hat. Und zwar steht gleich im fünften Vers des ersten Kapitels, dass Gott uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Dieses Wort zur Sohnschaft bedeutet, ist das Wort, was man in der damaligen Zeit verwendet hat, wenn man eine Adoption beschreibt. Das heißt, Gott beschreibt hier, dass du adoptiert wurdest, dass wir adoptiert wurden von Gott und dass wir seine Kinder geworden sind. Und nun ist das so, Adoption hat in der Antike wenig damit zu tun, dass man ein Kleinkind zum Kuscheln braucht. Das ist heute meistens so, wenn ein Ehepaar jemanden sucht zu adoptieren, haben sie meistens keine eigenen Kinder oder sie haben Kinder und möchten ein bisschen Kuschelliebe an so ein kleines Würstchen weitergeben. In der Antike war das anders. In der Antike hat man adoptiert, weil man Reichtum hatte, mit dem man nicht wusste, wo man hin sollte. Also man hatte solchen enormen Geldmengen und Ruhm und Ehre und man hat einen würdigen Familiennachfolger gesucht, hatte ihn in der eigenen Familie nicht oder die eigenen Söhne waren Lausbuben und man hat jemanden gesucht, bei dem man sicher gehen konnte, dass das Geld und dass der Ruhm und die Ehre und der Familienname in guten Händen ist. Ich habe das euch ein Beispiel mitgebracht. Hier gibt es eine Münze, die auf der linken Seite Tiberius darstellt und auf der rechten Seite Augustus. Tiberius hat da einen Ehrenkranz drumherum. Augustus hat schon eine Strahlenkrone, der ist nämlich schon gestorben. Und nach seiner eigenen fehlgeleiteten Theologie ist er zum Gott geworden. Und was Tiberius mit dieser Münze propagiert, was er mit dieser Münze darstellen will, ist, er stellt seinen Adoptivvater auf der einen Seite, Augustus, dar und sich selbst auf der anderen Seite und proklamiert damit, weil natürlich Münzen immer Propaganda der damaligen Zeit sind, ich bin der adoptierte Sohn von Augustus. Ich bin der adoptierte Sohn von Octavian. Ich bin der rechtmäßige, legitime Erbe des Reiches. Wage bloß nicht, anders von mir zu denken. Und was wir eben sehen, das Interessante ist, wann die Münze rausgekommen ist, die ist nach 4 nach Christus herausgekommen. 4 nach Christus hat Augustus seinen Stiefsohn Tiberius adoptiert. Das heißt, Tiberius ist 42 vor Christus geboren. Er war mindestens 46 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Adoption. Das heißt, wenn wir über eine Adoption denken, denken wir darüber nicht so sehr nach, ach, jetzt kann ich endlich kuscheln mit Gott, das können wir auch, aber die Idee der Adoption bringt das nicht mit sich, sondern die Idee der Adoption bringt mit sich, dass wir Erben werden. Und das ist, was der Epheserbrief hier sagt. Gott hat uns adoptiert, damit wir unwahrscheinlichen Reichtum von Gott erben werden, den Reichtum seiner Herrlichkeit. Und jetzt ist das folgenderweise. Das Interessante ist, auf der einen Seite adoptiert Gott dich und mich zu ihm. Du wirst sein Sohn. Und als nächstes sagt aber Gott, ach übrigens, ich habe schon eine Familie. Du bist nicht der Einzige, der adoptiert wurde. Darf ich mir deine Familie vorstellen? Und so geht der Epheserbrief weiter und wir lesen im Kapitel 2, Vers 19 bis 22, dass es nicht nur darum geht, dass du individuell zu Gott adoptiert worden bist, sondern dass es eine gemeinschaftliche Adoption gegeben hat und dass du in eine Familie hinein adoptiert worden bist. So, das heißt hier, vom Vers 19 an heißt es, nun seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet ihr auch mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. In diesem Abschnitt sehen wir drei Bilder, die jeweils den gemeinschaftlichen Aspekt darstellen, den wir haben, nachdem wir adoptiert worden sind. Also nicht einfach nur so, ach ja, schön, dass ich adoptiert wurde, ja, so ich und Jesus, ich und mein Jesus, so keine Ahnung, ist ja wunderbar, die Welt ist in Ordnung, sondern dass es eine Gemeinschaft gibt, dass es eine Familie gibt, in die wir hinein adoptiert wurden. Vorher waren wir Fremde und Nichtbürger. Diese beiden Worte, die Paulus hier verwenden, bedeutet, dass wir also ohne Bürgerrecht waren. Wir hatten keinen Aufenthaltstitel in dem Sinne, wir waren Geduldete. Das heißt, du hast irgendwo gewohnt als Nichtbürger, warst aber nicht Teil der Bürgerschaft. Also ich habe euch das in dem nächsten Bild mal illustriert, indem ich euch das Theater von Ephesus mitgebracht habe. Könnt ihr euch alle noch daran erinnern oder kennen wir aus der Apostelgeschichte, wo die ganze Bürgerschaft von Ephesus, wo der ganze Demos, wo die ganze Volksversammlung zusammengekommen ist und wo die ganze Ekklesia, also die ganze Gemeinschaft, die ganze Bürgerversammlung empört war darüber, dass Paulus gepredigt hat, dass es alles Götzen sind und Jesus Christus der einzige Gott ist und dass sie eine Stunde lang darum geschrien haben, großes Diana der Epheser. In diesem großen Theater, ganz vergessen, irgendwie 20.000, 30.000 Sitzplätze gibt es da, durften nur die Bürger rein. Nur diejenigen, die tatsächlich Bürgerschaft in Ephesus hatten. Und diese beiden, dieses nette junge Ehepaar, erst ein paar Tage verheiratet, was da gerade sitzt, sitzt da vollkommen illegal. Ja, also die eine darf da nicht sitzen, weil sie eine Frau ist, ja, und der andere darf da auch nicht sitzen, weil er ein Germane ist und kein ephesisches Bürgerrecht hat. Das heißt, du durftest, wenn es eine Volksversammlung gab, wenn die Bürger sich zusammen getroffen haben, nicht ins Theater rein, so die sind dann gleich wieder raus. Und der eine macht Kinderdienst und der andere predigt heute so. Und Gott hat aber etwas anderes gemacht. Wir sind nicht mehr nur Nichtbürger, sondern wir sind Mitbürger geworden. Das Wort Mitbürger bedeutet automatisch, dass wir Teil einer großen Gemeinschaft geworden sind. Also, dass es bei der Adoption nicht nur so eine vertikale Adoption gab, sondern auch eine horizontale Adoption. Wir sind Teil von der Bürgerschaft geworden und haben jetzt gemeinschaftlich, nicht nur du einzeln als Individuum, sondern wir haben gemeinschaftlich haben wir Rechte zu erben. Und dann benutzt die Elberfelder ein sehr schönes altes Wort. Wir sind Gottes Hausgenossen. Das ist einfach ein altes Wort dafür, für das richtige, echte Wort, das man im Griechenland damals verwendet hat, für wir sind Familie. Gott hat eine Familie. Und wir sind Teil von Gottes Familie geworden. Es gibt ein Familienoberhaupt, der die Familie führt, für den die Familie existiert. Und wir sind seine Kinder, wir gehören zu ihm. Und es gibt einen gemeinschaftlichen Aspekt, wo Gott sagt, hey, wir sind Family. Und ihr miteinander seid meine Familie. Und als letztes haben wir wieder einen gemeinschaftlichen Ausdruck, nämlich wir sind gemeinschaftlich Tempel. Und es ist nicht so, dass wir das individualisieren können und wir sagen, ja wunderbar, ich bin der Tempel des Herrn, der Heilige Geist ruht auf mir, sondern Gott sagt, ihr seid zusammen als Steine in einem gemeinschaftlichen Tempel aufgebaut. Das heißt, interessanterweise, Gott wohnt nicht nur oder nur in gewissem begrenzten Maße im singulären Christen, sondern Gott wohnt mit seiner Gegenwart in der Gemeinschaft, in der Familie, in einem gemeinschaftlichen Tempel. Und wenn wir Gottes Gegenwart erfahren wollen, wenn wir ja, in der Fülle dessen leben wollen, was Gott für uns hat, als Individuum müssen wir auch so ein bisschen diesen gemeinschaftlichen Aspekt dafür verstehen, den Gott hat, dass er uns in eine Familie hinein adoptiert hat. Natürlich ist das etwas, was wir als individualistische Menschen des 21. Jahrhunderts nicht so verstehen. Also uns ist das fremd und euch davon überzeugen, dass es einen gemeinschaftlichen Aspekt der Gottesbeziehung gibt, ist irgendwie total eigenartig, weil wir sagen so, keine Ahnung, also kenne ich nicht, erlebe ich nicht. Wir haben gar keinen Blick dafür, ähnlich wie wir manchmal gar keinen Blick dafür haben, wie andere Kulturen leben. Also zum Beispiel in Asien ist das so. Nadja und ich haben ja immer mehrere Monate in Taiwan gelebt. Wenn es dann zum Beispiel geht, Probleme anzugehen, kann vielleicht mal die nächste Folie schon zeigen, gibt es zwei völlig unterschiedliche, ja, das waren alles Bilder, die ich das nächste Mal zeige. Okay, gut. Gibt es unterschiedliche Art und Weisen, wie man Probleme angeht. Also blau ist die westliche Kultur und rot ist die östliche Kultur. Asien, Philippinen, Taiwan, etc., etc. Wir als Deutsche gehen Probleme, das ist selbstverständlich so an, geradezu drauf durch. Ja? Sprich es einfach an. Ja, also so nach dem Gottesdienst, habe ich noch nie anders erlebt. Wem immer ich auf die Füße trete, kommt zu mir, der fragt nicht, ach, hallo Dirk, wie geht's eigentlich dir? Ja, deine Familie, alles gesund, fährt's Auto gut, ja, soll ich dir den Tee bringen? Dürfte ich mal zwei gute und den halben Punkt kritisieren? Sondern es wird sofort der halbe Punkt auf den Punkt gebracht, was du gesagt hast, Punkt. Ja, und noch nicht mal vorstellen, hallo, ich bin Peter oder Simone oder sonst irgendwas, sondern du hast gesagt, Punkt. So gehen wir Probleme an. Ist okay, ja, ist keine Kritik, ja. So. Und ich mag's ja auch lieber so, ja. Also ich mag's lieber so, als wenn du zu Waldemar gehst und über meine Probleme redest, ja, was ich dir gesagt habe. Also lieber so. So ist okay. Aber in Taiwan würde man nie auf die Idee kommen, sondern es ist eine völlig andere Denkweise. Und zwar ist auf keinen Fall das Problem direkt angehen, sondern drumherum reden. Und wir denken, das ist doch bescheuert. Sag doch einfach klar, wie es ist. Ist nicht bescheuert, sondern ist höflich. Es ist zuvorkommend. Es ist achtend und ehrend in der Kultur. Weil man in der Kultur sagt, na, der andere ist doch schlau genug, wenn ich mich dreimal im Kreis drehe und fünfmal um das Problem herumgeredet habe, dass der andere hört, was ich sage, ohne ihn direkt zu beleidigen. Natürlich hat es auch Nachteile. Du musst nämlich jedes Gespräch immer erstmal analysieren. Ja, was hat er denn eigentlich gesagt? Ja, das haben wir immer in Taiwan immer gemacht. Wir haben uns mit irgendwelchen Team-Meetings getroffen, dann haben wir eine Stunde gesprochen und dann sind wir rausgegangen und haben gesagt, okay, was haben wir eigentlich im Meeting gesagt? Was wollte der eigentlich kommunizieren? Ja. Aber es ist eine andere Denke. Und wir können natürlich sagen, unsere ist besser, aber ich bin mir unsicher, es ist einfach nur anders. Und ähnlich ist es so, wenn wir, nächste Folie, wenn wir uns darüber unterhalten, wenn es um Lebensstil geht. In Deutschland, Lebensstil ist blau. Ich stehe im Zentrum allen Seins. Und alle anderen Leute sind irgendwo so über den Bildschirmrand der PowerPoint geflogen. Die existieren auch irgendwann mal so, ja, aber die sind, keine Ahnung, die sind nicht wirklich im Blickpunkt. Würde man in der östlichen Kultur gar nicht denken. In der östlichen Kultur hat man von vornherein dieses Denken, ich bin eingebunden in eine Gemeinschaft. Ich bin ein Teil von ganz vielen. Wir zusammen. Also nicht so sehr, wo gehe ich hin essen, sondern wo gehen wir hin essen. Also in Taiwan war es dann immer so, meistens früh, wenn der neue Tag angefangen ist, das Erste, was man sich gefragt hat, war, mit wem warst du gestern essen? Und das war eine völlige Katastrophe, wenn wir als Familie gesagt haben, also wir waren alleine irgendwie bei Xing Chong Zhuang oder so, ja. Und die so, ja, aber wer hat euch eingeladen? Und er gesagt, ja, niemand hat uns eingeladen. Und er sagt, und das war ganz schlimm. Und dann an dem Tag haben uns 20 Leute eingeladen, morgen müsst ihr dahin, ja. Und wir haben versucht, krampfhaft zu immer sagen, es sind uns zu viele Leute, ja, wir wollen mal alleine sein, ja. Das ging in den Kopf nicht rein, dass man alleine sein will. weil man von vornherein das Denken hat, wir sind Gemeinschaft, wir sind zusammen. Und ich glaube, wir können ein bisschen von der östlichen Kultur uns manchmal etwas abgucken, weil nämlich die Idee von Familie, dass wir in eine Gemeinschaft hineingeboren sind, eine biblische ist. Und Gott hat sich nicht geändert. Also von Gott heran, er hat gesagt, ich habe euch zu Hausgenossen gemacht, ich habe euch zu einer Familie gemacht. Und nur weil wir zur Familie nicht mehr leben, weil wir Gemeinschaft nicht mehr leben, hat Gott ja nicht gesagt, na gut, okay, pass mal auf, ich ändere das, das war halt damals und jetzt macht das irgendwie einfach individuell. Es ist immer noch derselbe Gott und in gewissen Aspekten dessen, was er kommuniziert, gewisse kulturelle Aspekte und ich denke, dir gehört dieses gemeinschaftliche Leben, dazu ändert sich Gott nicht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns mal angucken, was Gott eigentlich mit der Familie vorhat, weil ihr alle kennt das ja, es gibt so Gemeinden, die heißen zum Beispiel Full Gospel Church, ja, also das ist das oder Gospel oder Church of the Full Gospel. Also wir sind Teil der Kirche des vollen Evangeliums. Das will doch jeder von euch sein, oder? Also wer von euch möchte gern in einer Kirche des 49-prozentigen Evangeliums sein? Ja, wo wir sagen, so 13% reichen auch. Ja. So wir nehmen einfach das Beste und der Rest, sondern jeder von uns sagt alles. Ja. So, deshalb gibt es so Gemeinden auch in Dresden, die heißen, wir wollen wir heißen Urgemeinde. Ja. Weil wir so wie früher sein wollen, alle von Genesis bis Offenbarung, ja, jeden Punkt und jedes Iota wollen wir genauso haben. Absolut korrekt, richtig so. Ja. Und wenn wir also nicht nur eine 49% Gemeinde sein wollen, sondern wenn wir eine Full Gospel Church sein wollen, auch wenn wir so nicht heißen, wir müssen so nicht heißen, ja. Es reicht aus, wenn wir Jesus Gemeinde heißen. Aber inhaltlich wollen wir doch das ganze Evangelium. Und da brauchen wir auch so ein bisschen auf den Aspekt zu gucken, was hat eigentlich Gott mit Gemeinschaft mit uns vor? Und wie sehr Gott gemeinschaftlich mit uns in Beziehung tritt, möchte ich nur vielleicht an einer oder zwei Stellen euch illustrieren. Interessante Beispiele aus dem Neuen Testament, wo wir sehen, wie Gott gemeinschaftlich denkt. 1. Korinther 5 ist folgende Situation, eine sehr unglückliche Situation. Die Situation wird beschrieben von Paulus, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau habe. So, das heißt, Paulus ist in Rom und aus Korinth besuchen ihn Leute aus der Gemeinde und sagen, Paulus, wir wollten nur mal so alles erzählen, was alles so in Korinth abgeht, ne? Was alles so läuft. Wir haben ein neues Lobpreisteam und einen neuen Setup-Leiter und Kaffeeteam haben wir erweitert. Und ja, übrigens gibt es da ja, so jemanden, der schläft mit seiner Schwiegermutter. Und ja, so beim Stühlestellen haben wir das ganz anders gemacht. Und Paulus sagt, Moment. Also was war das eben gerade? Ja, so. Und dann sagen die, ja, okay, der hat eine Beziehung mit seiner Schwiegermutter. Ja. Und Paulus ist vollkommen geschockt. Ja. Also dem bleibt richtig die Spucke weg. Und er sagt so, und was sagt die Gemeinde dazu? Und die westliche Gemeinde würde Folgendes sagen. Die westliche Gemeinde würde sagen, ja, Paulus, wir wissen, dass das vielleicht nicht ganz so ungünstig ist und nicht ganz so günstig ist, aber das ist der wichtige Diakon. Und wenn der wegfällt, dann haben wir niemanden mehr, der Technik macht. Außerdem ist es unser größter Sponsor. Und der Kerl wird doch irgendwie das schon mit dem machen. Ja? Also das ist doch sein Problem, ja? Also nicht das Gemeindeproblem. Und das Interessante ist, Paulus wird völlig korrekt innerlich wütend. Ja? Und in den nächsten Verse schreibt er, ihr seid aufgeblasen, habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Das heißt, Paulus ärgert sich an allererster Stelle nicht über das Individuum, er ärgert sich nicht über denjenigen, der völlig entgegen der Vorstellung biblischer Sexualmoral und auch noch völlig entgegen der Vorstellung der gegenwärtigen heidnischen Sexualmoral. Also Paulus sagt, noch nicht mal unter den Heiden gibt es sowas. Ja? Selbst die Heiden sagen, also das ist ja über die Stränge geschlagen. Ja? Also so ein, keine Ahnung, wie auch immer. Und Paulus ist nicht ärgerlich mit dem und sagt, dem schreibe ich eine Postkarte. Sondern er ist verärgert über die Gemeinde und sagt, ihr habt nichts gemacht. Und als westliche Gemeinde würden wir sagen, ist doch nicht unsere Verantwortung. Ist doch jeder steht doch vor Gott selber irgendwie da. Und aus Paulus' Sicht ist aber eine Gemeinschaft, die füreinander da ist und aufeinander aufpasst und füreinander Verantwortung trägt. Und deshalb geht es in den nächsten Zeilen weiter. ich ja dem Leib nach abwesend, aber im Geiste anwesend bin. Das ist eine Drohung, dass er als Richter, als Apostel anwesend ist. Habe ich schon das Urteil gefällt über den, der dies verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet geworden. Was Paulus hier schreibt, er sagt, in einer gesunden Gemeinde, in einer gesunden Gemeinschaft, die sich als Familie versteht, die sich als Gemeinschaft, ein Gemeindebewusstsein hat, geschieht Gemeindedisziplin. Das heißt, dieser auch schmerzliche Prozess, der Aufruf zur Buße, des Miteinanderringens, des Sagen, komm, wir helfen dir, kehre um, wir stehen an deiner Seite. Des Ermahnens, des Zurufens, dass du kommst mit Gott, kommst an Christus mit dieser Aktion nicht vorbei. Dieses gemeinschaftliche über längere Tage und Wochen miteinander ringen und sagen, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, dass Einsicht kommt und dass Buße geschieht. Und wenn all das nicht passiert, wird, so wie Paulus das hier schreibt, die Person aus der Gemeinde ausgeschlossen. Ausgeschlossen aufgrund von zwei Gründen. Erstens, weil die Person es braucht, zu Sinnen zu kommen. Manchmal braucht es diesen harten Schocker für grobe Sünden, über die man keine Buße tun will. Und wir brauchen die Konfrontation der Ernsthaftigkeit der Lage, was wir immer in diesen groben Sünden, und es geht jetzt nicht darum, dass wir stolpern alle, wir erzählen alle Mist, wir lügen, wir schwindeln. Es geht nicht darum, dass wir fehlbar sind als Menschen, sondern wenn wir, wie das im Alten Testament beschrieben wird, mit erhobener Hand gegen Gott sündigen und sagen, es ist mir völlig egal, dann muss es diese Konfrontation geben, wo derjenige plötzlich merkt, das ist eine Illusion, wenn ich denke, ich kann weiter Religion spielen und ich komme mit Gott dabei durch. Wir kommen bei Gott mit Sünden, über die wir keine Buße tun, nicht durch. Das heißt, der ganze Prozess ist kein Racheakt, sondern ist ein Akt der Barmherzigkeit, um die Person zu gewinnen für Christus und für Gott. Und übrigens, es hat funktioniert. Wenn wir nämlich dann den zweiten Korintherbrief lesen, schreibt Paulus im zweiten Kapitel, dem Betreffenden, und er spricht über dieselbe Person, genügt die Strafe von den meisten der Gemeinde, sodass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht etwa durch übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu bezeugen. Das heißt, die Person hat Buße getan und Paulus sagt, in dem Augenblick, wo das Tränchen rollt und wo die Erkenntnis kommt, was habe ich bloß gemacht, sagt Paulus, und jetzt sofort in den Arm knuddeln, drücken, rein, zurück in die Gemeinschaft. Alles vergeben, gemeinschaftlich mit voller Pulle, vollkommen vergeben, wieder vorwärts gehen. Und der zweite Grund, es geht ja eigentlich nicht um Gemeindedisziplin, sondern es geht um, ich will euch so ein Gefühl dafür geben, für gemeinschaftliche Verantwortung. Der zweite Grund, warum es Gemeinschafts- oder Gemeindedisziplin gibt, sagt Paulus, ist zum Schutz der Familie. Ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Das heißt, es ist eben nicht so, dass, ja, dieses Beispiel erzähle ich gleich von einem Hermann. Wer von euch kennt den Hermann? Genau, gleich. Also alle schon mal gekostet und probiert, genau. Hermann, könnt ihr euch noch dran erinnern, hat also nichts mit Trockenhefe zu tun, sondern man teilt den sich. Ja? So, geht in der Gemeinde besonders gut, ja, so. Hast du den Hermann, ja. Man hat also so einen, keine Ahnung, von irgendwelchen Hefebakterien durchsetzten Teig, hoffentlich erzähle ich das, kein Unsinn. Und wenn du zu Hause Teig hast oder den Hermann backen willst, muss dein Freund oder deine Freundin oder dein Sitznachbar dir einfach nur so ein kleines Ministück Hermann weitergeben. Und das kleine Teil nimmst du dann, entweder fütterst du das oder legst es halt zu deinem anderen vorbereiteten Teig halt hinzu und dann wartet man, glaube ich, ein paar Tage oder wie auch immer und dann hast du einen perfekten Hermann und es schmeckt halt immer dasselbe. So. Oder dieser Geschmack ist derselbe, weil das halt so eine ganz besondere Art von Bakterien ist, die das Ganze dann halt fermentieren und uns einen gewissen Geschmack geben. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Hermann auch schlecht werden kann. Das heißt, mit schlechter Pflege irgendwas kippt der Hermann um und dann sind da irgendwelche Bakterien drin, die sind also ganz eklig. Und natürlich, wenn du dann so ein Stück Hermann kriegst und in deinen schönen Teig legst, ja, Der ganze schöne Teig, den du vorbereitet hast, ist kaputt. Und das ist, was Paulus sagt. Ist das nicht interessant? Der sagt, ein so ein kleines Ministück ruiniert die ganze Familie. Und wir als Christ im 21. Jahrhundert denken doch, Mensch, Gott, mach das doch einfach wie Ananias und Sapphira. Ja? Also wer sündigt, fällt einfach tot um. Ja? Jeder einfach selber verantwortlich vor Gott. Und Paulus sagt, nein, es ist nicht so, wie ich mache nicht jedes Mal Ananias und Sapphira, sondern es gibt eine gemeinschaftliche Verantwortung. Ein gemeinschaftliches Miteinander vorwärtsgehen. Und die ganze Illustration, ich hoffe, ihr merkt es so ein bisschen, es ist ruhig geworden, es ist ernsthaft, es ist auch gut, dass es ernsthaft ist, zeigt, wie sehr wir füreinander verantwortlich sind. Und damit die Stimmung jetzt ein bisschen besser wird, zeige ich es euch an einem anderen Beispiel nochmal. Wenn wir erst in Thessalonische Kapitel 5 gehen, ist es das positive Gegenbeispiel dazu. Im 1. Thessalonicher 5 sind Menschen in der Gemeinde in Thessaloniki schon gestorben. Und Paulus ermutigt die Gemeinde und sagt, ich möchte, dass ihr nicht trauert wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Und dann begründet er es, warum wir als Christen zwar trauern sollen, wenn jemand gestorben ist, aber warum wir auf eine andere Art und Weise, nämlich mit Hoffnung trauern sollen. Und die Begründung ist nicht, du trauerst, weil deine Mutter gestorben ist oder deine Schwester. Und der Trost ist nicht, weißt du was, dem Onkel Erwin geht's gut. Der ist jetzt bei Jesus auf seiner Wolke mit seiner Gitarre und klimpert so vor sich hin. Dem geht's gut, der ist im Himmel. Das ist Teil des Trostes. Also ein bisschen verschobene Vorstellung, aber der Trost, den Paulus bringt, ist folgendes. Hier gibt es einen gemeinschaftlichen Aspekt. Es gibt einen Aspekt, ich habe einen Lieben aus meiner Familie verloren. Und die Antwort von Paulus ist nicht, naja, da musst du irgendwie zurechtkommen, Hauptsache ihm geht's gut und dann dir geht's gut, irgendwo im Himmel seid ihr beide, habt ihr beide eure Schlösser, habt ihr beide eure, keine Ahnung, ihre großen Häuser und ihr werdet beide irgendwie glücklich sein mit eurem Strandurlaub. Da irgendwo so, jeder alleine für sich. Sondern der Trost ist gemeinschaftlich. Und Paulus sagt, es wird nicht so sein, dass wenn Christus wiederkommt, du sagen kannst, naja, der Onkel Erwin, der ist schon, keine Ahnung, 50 Jahre im Himmel. Wenn dann Jesus wiederkommt, der guckt da von oben zu und sagt so, ja, gut, schön, jetzt erfahren die da unten endlich mal so die Herrlichkeit, die ich jetzt so 50 Jahre schon genieße. Freue mich für sie. Sondern Paulus sagt Folgendes. Die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden denjenigen, die schon gestorben sind, keinesfalls zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Und so werden wir, und in Klammern schreibt Paulus, gemeinsam immer für den Herrn sein. Die Hoffnung, das großartigste Ereignis des Universums zu erleben, ist nicht singulär. Es ist nicht so, stell dir vor, Jesus kommt wieder und er kommt für dich wieder. Dann bist endlich du alleine mit deinem Jesus. Du kannst ihn von Angesicht und du kannst ihn schmusen und kuscheln etc. etc. Sondern die Hoffnung ist gemeinschaftlich. Wir werden ihn zusammen erleben. Das heißt, wenn du einen Liebsten verloren hast und du bist jetzt schon das fünfte Weihnachten alleine zu Hause, sagt Paulus, das wird nicht ewig so bleiben. Sondern das großartigste Event, das großartige Ereignis, was das Universum vorbereitet hat und alle Ewigkeit gemeinsam hinterher, werden wir gemeinsam erleben. Das heißt, Christus liegt es daran, dass seine Familie seine Wiederkunft gemeinsam erlebt. Wie krass ist das denn? Also wir dürfen uns nicht so vorstellen, Herr Jesus, komm wieder für mich, sondern wir werden alle so irgendwie, ich weiß nicht, wie Gott das macht, irgendwie übernatürlich, zusammen, auch als Jesusgemeinde zusammen, die Wiederkunft von Gott erleben. Weil Gott sagt, ich komme für meine Familie wieder, nicht nur für dich als Individuum. Oder packst du lieber alleine deine Weihnachtsgeschenke aus? Also die Leute, ja, die sich selbst Weihnachtsgeschenke machen und alleine zu Weihnachten auspacken, sind entweder Scherzkekse oder, keine Ahnung, emotional und relational sehr dysfunktional. Die meisten sind es nicht Und sie lieben das Gemeinschaftliche. Schau, was du mir geschenkt hast, ist ja krass. Eine Socke. Ja, so. Schon wieder eine Socke. Ja. Es ist das gemeinschaftliche Erleben, was dahinter steht. Oh, jetzt muss ich zum eigentlichen Punkt kommen. Wir sind Familie. Und ich möchte euch folgende Frage stellen. Wenn wir Familie sind, haben wir nicht eine Verpflichtung gegenüber unserer Familie, eine Verpflichtung gegenüber unserer Gemeinde. Und ich glaube, das ist neu. Ich glaube, viele von uns hören das und sagen, Jesus total klar, gegenüber Jesus habe ich eine Verpflichtung, er ist mein Herr und mein Retter. Aber ist dir schon mal bewusst geworden, dass in einer Familie Familienmitglieder gegenseitig Verpflichtungen haben? Könnte es sein, dass wir Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde haben? Und ich möchte als allererstes zwei Punkte nennen, wo ich das, was ich gleich sagen werde, revidieren möchte. Die Idee von Familie kann man nämlich auch missbrauchen. Wenn ich darüber rede, dass wir Familie sind, dass wir Gemeinschaft sind, dass wir so eine happy, clappy family life sind, ja, besteht nämlich folgende Gefahr. Es besteht die Gefahr, dass die Idee der Gemeinde so überhöht wird, dass wir denken, dass es endlich mit der Gemeinde diese tolle Familie gibt, die ich sonst in meinem eigenen Leben nicht hatte. Und ich habe es leider schmerzlich schon mehrmals erlebt, dass Leute gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf Glauben. Und wenn ich dann gefragt habe, warum denn, was war es denn, kommt ganz häufig die Antwort, ich bin von Gemeinde enttäuscht. Und entweder ist da irgendjemand, hat irgendwas Blödes gesagt, ist einem auf die Füße getreten oder man hat mal jemanden gebraucht und es ist keiner gekommen. Auf alle Fälle ist ein häufiger Ausschlagpunkt, vom Glauben abzufallen, Enttäuschung über die Gemeinde, Enttäuschung über die Familie. Die Gemeinde wird aber immer enttäuschen. Die Familie als hier irdische Familie wird immer enttäuschen, weil es natürlich so etwas wie eine Traumfamilie überhaupt nicht gibt. Sondern wenn du deinen Nachbarn anguckst und reflektierst, ist der genauso normal, genauso gestresst, genauso sündigend, genauso ein großes Loch nach Sehnsucht, nach Freude und Liebe in deinem Herzen wie du auch. Was erwartest du denn eigentlich von Gemeinde? Was erwartest du denn eigentlich, wer sich um dich kümmern soll? Also ich frage jetzt mal so in die Runde. Wer von euch hat gerade keine Arbeit, ist kerngesund und ist den ganzen Tag zu Hause und wartet nur darauf, endlich seine viele Zeit für die Gemeinde zu investieren? Wen betrifft das? Ich habe ja gedacht, wenigstens einer oder zwei, ja? Aber es scheint keiner zu sein. Ja? Alle von uns haben ein geschäftiges Leben. Die allermeisten von uns entweder gehen arbeiten oder können gerade nicht, weil sie Arztversuche, keine Ahnung, irgendwie versuchen zu arrangieren. Alle von uns haben Familie. Alle von uns müssen irgendwie Haushalt schmeißen und mit der Steuererklärung zurechtkommen. Es ist nicht so, dass du der Einzige bist, der gestresst ist und alle anderen haben wahnsinnig viel Zeit an den Händen, um dich zu kümmern. Wen erwartest du denn, der dich besuchen soll, wenn du jemanden brauchst? Einer von den 13 Ältesten vielleicht. Okay, von den 13 Ältesten werden aber nur 4 oder 5 bezahlt. Und die anderen haben einen Job, haben Familie. Und die wenige Zeit, die sie schon haben, investieren sie schon in die Gemeinde. Wo soll die Zeit herkommen? Dieses überhöhte Bild von Gemeinde, dass sozusagen alle Leute sozusagen spüren, was du gerade brauchst und die Gemeinde dich um dich kümmerst, funktioniert nicht. Sondern, wenn du gern vom Glauben abfallen möchtest, also wenn du einen Plan dafür hast, vom Glauben abzufallen, gebe ich dir jetzt die beste Strategie. Bau dir bitte ein überhöhtes Bild davon, was Gemeinde ist. Zweitens, ignoriere die 100 Bibelstellen, in denen wir aufgefordert werden, einander zu ertragen. Einander Liebe zu üben, geduldig, langmütig und demütig zu sein. Ignoriere einfach die 100 Bibelstellen. Und dann gründe am besten keine eigene Familie. Weil du nämlich sobald eine eigene Familie hast, du weißt, was das für ein Chaos-Club ist. Und plötzlich deine rosarote Brille, was Familie alles machen sollte, aber so den Bach runtergeht. Ja? Also ich bin kein Macho. Ich habe nie überlegt, dass ich, keine Ahnung, Fußball gucke und meine Frau mir Bier bringt und aufmacht und Klamotten anzieht oder so. Aber bin ich von meiner Frau enttäuscht? Natürlich! Ist sie von mir enttäuscht? Natürlich! Also ich brauche gar nicht lange nachzudenken. Steht doch nicht mal ins Skript. Mir fallen sofort 100 Sachen ein, ja? Wo wir uns beide gegenseitig enttäuschen. Weil ich habe am Freitag lange an der Predigt gearbeitet. Ich war müde und kaputt und meine Frau kommt nach Hause und ich dachte mir, sie kommt rein, küsst mich auf die Stirn und sagt so, oh, du bist der geistlichste Pastor, den ich je geheiratet habe. Ja, so schön, wie du dich investierst. Ja, und ach, so toll, endlich habe mich gefreut, zu dir nach Hause zu kommen. Die Tür ging auf und ich höre, deine Arbeitstasche steht schon wieder mitten im Flur. Also, war ich enttäuscht? Ja. War meine Frau enttäuscht? Auch ja. Die hat nämlich gehofft, weil sie auch gearbeitet hat, dass sie nach Hause kommt und einigermaßen aufgeräumte Wohnung kommt. Ja? Und es war ja nicht nur so, dass die Wohnung noch so aussah, wie sie verlassen hatte. Nein, ich persönlich habe noch mehr Unordnung gemacht, weil ich nämlich alles mögliche Zeug da ausgebreitet hatte, ja, wo es nicht hingehört. Hey Leute, also wer denkt, dass wir hier irgendwie so eine Idealfamilie sind, vollkommen sinnlos. Vor 14 Tagen wollte jemand Gemeindemitglied werden und der hat gesagt, lad sie bitte ein, 20.30 Uhr, nach dem Essen, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben und nachdem wir nochmal kurz durchgesaugt haben. Und ich habe mir gedacht, nee, wir laden sie 19 Uhr ein. Die muss eine echte Familie kennenlernen. Ja? Und sie hat eine echte Familie kennengelernt. Ja? Sie hat so einen richtigen, echten Chaos-Club mitgekriegt, ja? wo trotz der vielen Unordnungen und trotz des Durcheinanders so einfach viel Liebe miteinander da ist. So bitte kein so erhöhtes Bild von Gemeinde. Zweitens, wenn ich die Frage stelle, haben wir eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinde, weiß ich, was passiert. Diejenigen, die sowieso schon so ein Appellohr haben, die sensibel sind, und das sind Frauen auch noch meistens als die Männer, überlegen sich plötzlich und denken, naja, ich mache eigentlich schon 10 Stunden für die Gemeinde und eigentlich ist ja gar keine Zeit und eigentlich muss der Kids-Club von den Kindern in der Schule und die Hausaufgaben müssen auch noch gemacht werden und das noch, aber ich könnte eigentlich noch 2 Stunden mehr. Und die Leute, ja, die diese Dauerbesuche-Abo-Karte abonniert haben, ja, die sehr gerne, und wir lieben euch, ja, die sehr gerne zu Besuch kommen seit 10 Jahren und noch nie irgendwo einen Stuhl mitgeräumt haben, die hören, wenn ich sage, naja, pass mal auf, Leute, haben wir eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinde, wir müssen aber sozusagen ein bisschen auf Work-Life-Balance achten. Diejenigen sagen, oh Gott sei Dank, achte ich auf meine Work-Life-Balance. Ja. Das heißt, der Appell geht immer an die Falschen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es ändern soll, aber ich hoffe auf Wunder. Ja, ich hoffe auf Wunder, ja, dass der Herr bei denjenigen, die sowieso schon so ein übermäßiges Appellbewusstsein haben, sie sagen, nee, weißt du, was ist irgendwo gut? Ja, es reicht. Ich kann auch mal Nein sagen. Und diejenigen, die tatsächlich noch Kapazität haben und denen dieses Gefühl dafür fehlt, für Gemeinschaft, dass die sagen, eigentlich habe ich eine Verpflichtung gegenüber der Großgemeinde Gottes. Und ich suche mir eine kleine Manifestation dafür aus und da bringe ich mich ein, mache ich mich fest und sage, hier bin ich und bin da dafür. Und mein letzter Punkt, mein eigentlicher Punkt, wo ich hin wollte, ist, was machen wir denn jetzt, wenn wir tatsächlich eine Verpflichtung gegenüber uns als Gemeinschaft, gegenüber der Familie haben? Wie sieht denn Familienleben aus? Und ich habe das letzte Jahr etwas entdeckt, und zwar, dass es im christlichen Leben gibt es ja so Kernaspekte christlichen Lebens, also was einfach dazugehört. Was gehört einfach zum Christsein dazu? Also es gehört zum Christsein dazu, dass wir gegenseitig um Wahrheit ringen. Predigt gehört einfach zum Gottesdienst dazu. Bibellesen gehört einfach dazu. Also so Suche nach Wahrheit ist das eine. Beten. Gott zu suchen, mit ihm persönlich zu reden, ist einfach so ein Kernaspekt, den kannst du nicht wegstreichen, den kannst du nicht sagen, ach, es geht auch ohne Gebet, sondern es ist einfach essentiell 1:1 Basic Christianity. Und dann habe ich einen Kernaspekt christlichen Lebens entdeckt, wo ich gemerkt habe, da bin ich nicht so gut drin und da sind wir als ganze Gemeinde nicht so gut drin. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das ist Jakobus 5, Vers 16, wo Jakobus sagt, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das heißt, sich gegenseitig die Sünden zu bekennen, also nicht nur ich zu Gott, sondern gegenseitig die Sünden zu bekennen, scheint normales Christentum des ersten Jahrhunderts gewesen zu sein. Ich habe das letzte halbe Jahr zweimal gemacht und ich frage mich, warum habe ich es nicht eher gemacht? Ja? Da war einfach was, das habe ich Jahre mit mir rumgetragen und ich habe zwei meiner besten Freunde, die dann bei mir auf der Couch saßen, unabhängig voneinander gesagt, ich muss euch einfach mal was erzählen, mir liegt was auf dem Herzen, da habe ich als Christ versagt, ich muss einfach mal Sünde bekennen. Oh, war das befreiend. Ja. Das war so gut, aber ich habe die ganzen Jahre schon immer zu Gott gesagt, bitte vergib mir. Meine Frau wusste es auch. Aber einfach mal jemanden anderem seine eigene Schuld zu bekennen und zu sagen, da habe ich einfach nicht so gelebt, wie ich weiß, wie Gott von mir erwartet hat, war befreiend. Und wie stellt sich Gott das vor? Also wie soll das passieren, einander die Sünden zu bekennen? Ich glaube nicht, dass Gott sich das vorgestellt hat, dass er gesagt hat, na dann nehmt doch einfach mal hier so ein Mikro. Macht so und dann machen wir eine halbe Stunde Sündenbekenntnis. Sondern ich glaube, dass Gott von seinem Charakter gar kein Interesse daran hat, unsere Schandtaten in die Öffentlichkeit zu bringen. Zumindest nicht in den allerwenigsten Fällen. Sondern er will sie bedecken. Er will, dass sie weggewaschen sind. Das heißt, es muss eine Art geben, wie wir miteinander Sünde bekennen, wo wir uns auch darin wohlfühlen, wo es nicht so öffentlich ist. So, das heißt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass du und ich einen Freund haben, wo ich weiß, der ist so barmherzig, dass wenn ich mit meinem Tränchen komme, er seinen Arm um mich legt und sagt, Gott hat nie versprochen, dass wir in dieser Welt perfekt sind. Ich spreche dir im Namen von Jesus Christus Vergebung zu. Und der mich danach noch genauso wertvoll und würdig betrachtet und ansieht als zuvor. Es muss eine Möglichkeit geben, wo wir echte Freunde miteinander sind, wo ich weiß, oh, ich muss Buße tun. Ich denke, das ist das. Du kannst viele Leute anrufen und kannst sagen, bete mal für mich. Du kannst viele Leute anrufen und sagen, ich brauche mal jemanden, der Kisten schleppt beim Umzug. Aber jemanden anzurufen und sagen, ich brauche mal jemanden zum Sünde bekennen, da wird's knapp in der Auswahl. Aber wir brauchen solche Freundschaften. Wir brauchen so ein Miteinander. Und das war schon mein wichtigster Punkt. Und Ich glaube, die Predigt ist nicht dazu da. Also manchmal gibt es Predigten, wo man einfach sagen kann, und morgen machen wir mal alle mal das. Und ich glaube, was natürlich nicht funktioniert, ist zu sagen, ab morgen habe ich einen besten Freund. Ab morgen sehe ich Gemeinde anders. Sondern ich glaube, mein Ansinnen in dieser Predigt war es einfach nur mal so ein bisschen Sensibilität dafür zu wecken, dass Gott uns auch als Gemeinschaft sieht. Als Gemeinde. Als Familie. Und ein bisschen ein Gefühl dafür zu wecken, dass es gut ist, sich langfristig auszustrecken mit der Frage, wem kann ich Freund sein? Wo kann ich meine Verbindungen, meine Beziehungen stärken? Das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Sondern es ist einfach langfristig Zeit, die man investiert in Beziehungen, die man hat. Und vielleicht mein allerletzter Punkt, weil ich habe lange dran gesessen, um euch des Datenschutzes willen, die ganzen Namen rauszublockieren. Können wir mal die Folie zeigen? Wenn es darum geht, um Gemeinschaft und auch Familie, könnten wir mal als Deutsche dankbarer sein für das, was wir haben, anstelle dafür, dass wir immer rumkritisieren? Das ist ein Ausdruck von Church Tools für den heutigen Gottesdienst. Und überall da, wo die Balken sind, stehen Namen von Leuten, die sich heute investieren, damit dieser Gottesdienst stattfindet. Und es war schade, dass ich es wegmachen musste, aber ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht die 50 Leute anrufen und sagen, bist du einverstanden, dass wir deinen Namen zeigen? So, das habe ich da diesen Namen. Aber ist es nicht erstaunlich, hinter jedem Balken verbirgt sich eine Person, die sich gestern lang, keine Ahnung wie viele Stunden oder Minuten, dann vorbereitet hat, die heute ihre Zeit investiert, sodass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Sind wir nicht eine klasse Familie? Sind wir nicht eine klasse Family? Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gesetzt hast, nicht einzeln erlöst hast, sondern dass wir Familie sind und Familie leben können, auch wenn es immer unperfekt sein wird, auch wenn wir immer eine Chaosfamilie bleiben werden. Wir danken dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Family haben. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.